War mal.
Wo Geschichte zum Abenteuer wird. Willkommen, ihr wunderbaren Himmelsforscher. Heute öffnen wir eine Tür in einen Wind voller Träume. Es geht um zwei Brüder, Wilbur und Orville Wright, die in einer kleinen Werkstatt begannen und am Ende die Luft eroberten. Ihre Geschichte riecht nach Öl und Holzstaub, schmeckt nach salziger Meeresbrise und klingt nach klappernden Fahrradketten. Und das Unglaubliche: Am Ende hob ein selbstgebautes Flugzeug wirklich ab. Aber das ist noch nicht alles, was an dieser Geschichte so unglaublich ist.
Hallo, liebe Reisende zwischen Wolken und Neugier. Diese Geschichte hat Herzklopfen, Zittern in den Händen und ein Lächeln, wenn etwas endlich gelingt. Sie zeigt, wie Mut wächst, wenn Zweifel nagen und wie zwei Brüder lernen, dem Wind zu vertrauen. Es wird aufregend, manchmal stürmisch, aber freundlich wie eine warme Hand, die hält. Warum fasziniert uns das Fliegen so sehr? Vielleicht, weil es wie ein Versprechen klingt. Grenzen können sich öffnen.
Wusstet ihr, dass die Wrights die Flügel ihrer Flugzeuge zuerst in einem selbstgebauten Windkanal testeten? Mehr als 200 kleine Flügelformen, alle sorgfältig geprüft. Keine Zauberei, sondern kluge Fragen und Geduld. Und dann ein Moment, der in 12 Sekunden alles veränderte. 12 Sekunden, die die Welt in Bewegung setzten.
Diese Folge passt wunderbar für Kinder ab etwa 7 Jahren. Sie ist spannend, neugierig und warm. Es gibt Rückschläge, doch sie werden mit Köpfchen und Zusammenhalt gemeistert. Wer Lust auf echte Erfinderabenteuer hat, wird heute staunen. Denn die Brüder Wright zeigten, wie aus einem kleinen Traum ein großer Flügelschlag werden kann.
Und jetzt, bevor unsere Fantasie wirklich abhebt, geben wir die Geschichte weiter. Jemand, der sie viel besser und lebendiger erzählen kann als wir, nimmt uns mit zu Dünen, Werkbänken und einem Startschlitten in den Wind. Bereit für das Rauschen der Luft und das Klopfen eines kleinen Motors?
Dann schnallen wir die Neugier gut fest. Los geht es mit der wahren Geschichte der Gebrüder Wright. Bühne frei für unseren Geschichtenerzähler.
Dayton in Ohio. An einem klaren Abend im Herbst 1898. In einer kleinen Werkstatt riecht die Luft nach Öl, Metall und frisch gesägtem Holz. Zwei Brüder bücken sich über eine Fahrradnarbe. Wilbur, groß und still, denkt sorgfältig nach. Orville, mit wachen Augen, probiert Dinge aus. Sie reparieren Fahrräder, verkaufen Ersatzteile und träumen von etwas, das größer ist als jede Straße. Zeitungen berichten von mutigen Gleitern in Europa, vor allem von Otto Lilienthal. Als dieser bei einem Flugversuch verunglückt, bleibt mehr als Trauer. Es bleibt eine Frage, die leise durch die Werkstatt zieht. Wenn Vögel mit Leichtigkeit wenden und steigen, dann muss es einen Weg geben, gesteuert zu fliegen. Sicher und verlässlich. Wilbur schreibt an die Wetterbehörde und an erfahrene Luftfahrtfreunde. Er sucht einen Ort mit starkem, gleichmäßigem Wind und weichem Sand für sichere Landungen. Die Antwort führt zu einer langen, dünnen Insel an der Küste von North Carolina, Kitty Hawk. Der Name klingt nach Möwen und Salz. Das Ziel ist kühn und klar. Nicht einfach fliegen, sondern beherrschen, wohin das Fluggerät will. Sie lesen, zeichnen, rechnen. Dann packen sie Kisten, Holzleisten, Stoff, Draht, Werkzeuge. Die Werkstatt wird leiser. Die Hoffnung wird lauter. Kitty Hawk im Spätsommer 1900. Dünen wie schlafende Wale, Wind, der an Zeltschnüren zerrt und Sand, der überall hineinfindet. Die Brüder bauen ein einfaches Lager, kochen in Blechpfannen und teilen das Brot mit neugierigen Sandkörnern. Ihr erster Gleiter sieht aus wie ein großer Drachen mit Stoffflügeln. Er lässt sich wie ein Lenkdrachen an Seilen fliegen. Der Wind trägt ihn. Doch etwas stimmt nicht. Die Tragkraft ist schwächer, als die Tabellen versprochen haben. Die Brüder messen, notieren, runzeln die Stirn. Enttäuschung kitzelt, aber sie lässt nicht los. Hier beginnt nicht ein Abbruch, sondern eine Entdeckung. Zurück in Dayton im Winter 1901 entsteht auf einer Werkbank ein Kasten aus Holz, mit einem kleinen Ventilator. Ein Windkanal. Darin testen die Brüder mehr als 200 kleine Flügelmodelle. Sie erfinden feine Messwagen, damit sie Auftrieb und Luftwiderstand nicht raten, sondern wissen. Bald zeigt sich, dass die bekannten Werte in den Büchern zu optimistisch waren. Eine neue Flügelkrümmung, eine saubere Kante, ein besseres Verhältnis. Plötzlich ergeben die Zahlen Sinn. Und noch etwas. Vögel rollen, nicken und gieren. Drei Bewegungen, die ein Fluggerät beherrschen muss. Die Brüder tüfteln an einer Lösung mit Flächenverwindung, Höhensteuer und Seitenruder. Kitty Hawk, Herbst 1902. Ein neuer Gleiter liegt auf dem Sand. Er besitzt eine bewegliche Höhensteuerfläche vorn und ein Seitenruder hinten, das mit der Flächenverwindung zusammenarbeitet. Wenn die rechte Fläche sich verdreht, hilft das Ruder, dass die Nase nicht ungewollt wegdreht. Die Brüder laufen, halten, springen. Der Gleiter hebt, er sinkt, er steigt wieder. Dann fliegt er in weichen Kurven. Zum ersten Mal gelingen lange, kontrollierte Gleitflüge. Der Wind sinkt und die Schritte im Sand werden leichter. Aus Vermutungen wird Können. Jetzt braucht es Kraft. Ein Motor, leicht und stark. In der Werkstatt hilft der Mechaniker Charlie Taylor. Aus Metallblöcken entsteht ein Vierzylindermotor, leicht genug, um zu fliegen. Gleichzeitig wächst eine Idee, die wie ein Aha klingt. Propeller sind eigentlich drehende Flügel. Wenn ihre Form stimmt, schrauben sie das Flugzeug durch die Luft nach vorn. Zwei große Holzpropeller werden geschliffen und geölt. Eine Kette überträgt die Kraft. Alles ist neu. Doch die Logik ist klar. Nicht blindes Glück, sondern Handwerk, Geduld und clevere Physik. Kitty Hawk, 17. Dezember 1903. Die Luft ist eiskalt, der Wind kräftig, der Sand hart. Der Flyer ruht auf einer hölzernen Startschiene, damit die Räder nicht im Sand versinken. Orville liegt bäuchlings am Steuer. Wilbur hält die Tragfläche fest. Dann läuft der Motor gleichmäßig. Loslassen. Der Flyer ruckt vor, hebt, setzt kurz, hebt wieder. 12 Sekunden, 36 Meter, ein niedriger Sprung, doch gesteuert, angetrieben mit einem schwereren als Luftflugzeug. Später erreicht Wilbur am selben Tag einen längeren Flug. Ein plötzlicher Windstoß kippt das Flugzeug um und beschädigt es. Trotz des Bruchs liegt in den Augen der Brüder etwas, das kein Sturm umwerfen kann. Zurück in Dayton arbeiten sie still weiter. Es gibt Vorführungen erst später. Zuerst sichern sie Ideen, schreiben Patente, suchen Verträge. Auf einer Wiese außerhalb der Stadt, der Huffman Prairie, starten sie 1904 und 1905 immer wieder. Der Wind ist dort schwächer als am Meer. Also bauen sie eine Startkatapulteinrichtung mit einem Fallgewicht. Das Seil spannt, das Flugzeug rollt, hebt ab. Kreise, 8 Figuren, Minuten in der Luft. Im Herbst 1905 gelingen lange Flüge, die beweisen, dass ihr Fluggerät nicht nur springen, sondern wirklich fliegen kann. Doch viele glauben es nicht. Zeitungen möchten große Shows sehen. Fotos gibt es nur wenige. Skepsis weht durch die Straßen wie ein kalter Wind. Die Brüder bleiben ruhig, sie arbeiten weiter, verhandeln mit Armee und Städten in Europa. Dann endlich Demonstration. Wilbur reist nach Frankreich. Auf einem Feld bei Le Mans rollt der Flyer los, hebt in den Abendhimmel ab, biegt in sauberer Kurve und vollführt Figuren, die an einen kreisenden Bussard erinnern. Menschen halten den Atem an. Danach klatschen sie lange. Aus Zweifel wird Staunen. In den Vereinigten Staaten zeigt Orville den Flyer der Armee in Fort Myer. Flüge gelingen und die Begeisterung wächst. Dann geschieht ein schwerer Unfall. Das Flugzeug verliert eine Schraube am Propeller, vibriert stark und stürzt. Orville wird verletzt. Ein mitfliegender Leutnant verliert sein Leben. Trauer legt sich über die Werkstatt. Die Brüder verbessern daraufhin Bauteile, prüfen Verbindungen doppelt, verstärken, testen. Sicherheit wird ein eigenes Ziel. Aus Schmerz wächst noch mehr Sorgfalt. Die Verträge kommen. Eine französische Firma, und die Armee in den Vereinigten Staaten möchten Flugzeuge. Die Wrights gründen eine Firma. Gleichzeitig gibt es Streit um Patente, besonders mit Glenn Curtis. Es geht darum, wie man ein Flugzeug seitlich steuert. Die Wrights nutzen Flächenverwindung, andere setzen kleine Klappen ein, die Ailerons. Gerichte verhandeln, Briefe werden lang. Die Luftfahrt wächst trotzdem, weil viele tüchtige Köpfe tüfteln, bauen und voneinander lernen. Fortschritt findet Wege, selbst wenn Worte miteinander ringen. Zu Hause bleiben die Wrights eine eng verbundene Familie. Ihre Schwester Catherine stärkt ihnen den Rücken, organisiert, schreibt Briefe, reist mit. Wilbur bleibt ruhig, überlegt und genau. Orville wirkt verspielt und experimentierfreudig. Beide sind bescheiden. Sie mögen ruhige Abende, gutes Brot und klare Gedanken. Das lässt die Werkstatt nicht weniger lebendig erscheinen. Es zeigt nur, dass große Dinge manchmal in stillen Räumen wachsen. Am Strand von Kitty Hawk halfen einst Männer der Küstenrettung, die das Meer gut kannten. Sie zogen den Flyer auf die Schiene, hielten die Tragfläche gegen den Wind, riefen kurze, klare Worte. Einer von ihnen bediente die Kamera, als Orville den ersten Flug machte. Das Foto, auf dem der Flyer knapp über dem Sand schwebt, zeigt keinen Glanz, sondern Arbeit. Ein Bruder läuft mit, der andere steuert. Nichts ist überhöht. Alles ist echt. Im Windkanal hatten die Brüder nicht nur Formen geprüft, sie hatten verstanden, warum ein Flügel Auftrieb erzeugt und wie kleine Änderungen große Wirkung haben. Eine glattere Vorderkante, die richtige Krümmung, saubere Übergänge. Sie dachten wie Handwerker und forschten wie Wissenschaftler. Ihre Propeller bekamen genau die Form, die die Luft nicht zerriss, sondern ordentlich nach hinten schickte. Der Wow-Moment lag nicht im Jubel, sondern in sauber passenden Zahlen. Der Flyer selbst war leicht wie ein großes Zelt auf einem Holzgerüst. Stoff bespannt die Flächen, Drähte halten alles in Form. Der Pilot lag bäuchlings, um den Luftwiderstand klein zu halten. Gesteuert wurde mit einem Hüftwiegenkörbchen für die Flächenverwindung und Hebeln für Höhe und Seite. Es sah fragil aus, aber in der Luft war es überraschend folgsam. Nach und nach entstanden stärkere Versionen, mit Sitzplätzen, besseren Motoren und kräftigeren Propellern. Bald berichten Zeitungen über Flughöhen, Distanzen und neue Rekorde. In Europa entstehen Flugplätze, in Frankreich, in Deutschland, in Italien. Namen wie Blériot, Farman und Voisin werden bekannt. Alle nutzen auf die eine oder andere Weise die Idee der dreiachsigen Steuerung. Manche mit Klappen statt Verwindung, doch das Prinzip bleibt: Rollen, Nicken, Gieren. Wer das beherrscht, kann die Luft schreiben wie mit einer Feder. Wilbur reist viel und zeigt, was möglich ist. Er fliegt Kurven, die elegant wirken und trotzdem streng berechnet sind. Dann, wenige Jahre später, wird er krank. Typhus nimmt ihm die Kraft und er stirbt 1912. Orville arbeitet weiter, verkauft die Firma später und hilft in Kommissionen, die das Fliegen sicherer machen sollen. Aus den stillen Brüdern werden Namen in Geschichtsbüchern, doch zu Hause bleiben sie die Menschen, die sorgfältig dachten und mutig handelten. Heute heben Verkehrsflugzeuge auf der ganzen Welt ab. Sie tragen Menschen über Meere und Gebirge. In ihren Flügeln stecken Klappen und Ruder, die auf die Idee der Wrights zurückgehen. Ein Flugzeug muss in allen drei Richtungen beherrscht werden. Computer helfen inzwischen, aber die Grundidee bleibt und noch etwas lebt weiter. Die Mischung aus Neugier, Geduld und Mut. Ein kleiner Windkanal auf einer Werkbank. Eine Startschiene im Sand. Ein Motor, der gerade stark genug ist. Viele kleine Schritte, die zusammen einen großen Sprung ergeben. Wer den Flyer heute sieht, staunt über die Einfachheit. Holz, Stoff, Draht. Doch Einfachheit täuscht. Dahinter steckt kluge Messarbeit, sorgfältige Konstruktion und ein tiefer Blick in die Natur. Die Brüder Wright schauten auf Vogelflügel, auf Wind, auf Zahlen. Sie bauten nichts Überflüssiges, sondern genau das, was nötig war. Darum wirkt ihr Flugzeug wie ein Gedanke, der Gestalt bekommen hat. Manchmal stoppten Stürme ihre Arbeit, Zelte rissen, Sand wehte in Kisten. Dann halfen Nachbarn, halfen Küstenretter, half die eigene Ausdauer. Wenn etwas brach, reparierten sie es. Wenn eine Berechnung nicht passte, rechneten sie neu. Die Geschichte ist kein gerader Pfeil. Sie ist eher eine Kurve, die erst wackelt, dann stabil wird und schließlich elegant trägt. Die ersten Versuche sahen aus wie große Drachen. Das war klug gewählt. Ein Drachen zeigt dem Menschen, wie der Wind trägt und zerrt. Aus solchen einfachen Bildern wuchs eine neue Technik. Ein Drachen wird zu einem Gleiter, der Gleiter zu einem Flugzeug. Und dieses Flugzeug wird von einem kleinen Motor angetrieben, der eben stark genug ist, um die Luft anzuschneiden und vorwärts zu tragen. Der große Moment bleibt kurz und klar. Ein Anlauf auf der Schiene, ein Ruck, ein Heben, ein Gleiten knapp über dem Boden. 12 Sekunden, die genügen, um zu zeigen, dieses Flugzeug gehorcht seinem Piloten. Es ist keine zufällige Böe, kein Sprung, der sofort wieder fällt. Es ist Kontrolle. Im selben Augenblick, als die Kufen wieder den Sand berühren, ist eine Grenze verschoben. Später sichern die Brüder ein Patent auf ihre Steuerungsidee. Das klingt trocken, ist aber wichtig. Es schützt Arbeit und gibt Zeit, Dinge zu Ende zu denken. Gleichzeitig öffnen sie mit Vorführflügen die Köpfe der Welt. Die Luft wird ein neuer Ort für Reisen, für Post, für Forschung. Was mit Stoff und Holz begann, führt zu Flughäfen, Luftkarten und Piloten, die Wolken lesen können wie andere Straßenkarten. Die Geschichte der Wrights endet nicht am Strand, sondern beginnt dort für uns alle. Sie zeigt, wie Fragen Kraft bekommen, wenn jemand sie ernst nimmt, wie Geduld Flügel wachsen lässt und wie aus Werkstattklang, Dünenwind und klaren Zahlen ein Flug entsteht, der bis heute nachhallt. In jedem startenden Flugzeug steckt ein Hauch von jenem Wintertag in Kitty Hawk. Leise, bestimmt und frei